Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo wir über gute Frisuren reden.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Zumindest im Off haben wir über gute Frisuren geredet.
Ich bin wieder mal sehr froh, dass wir kein Videopodcast haben, wirklich.
Ja, aber ich bin froh, dass wir ein Podcast haben mit sehr, sehr coolen Gästen und heute haben wir wieder jemanden da gehabt, die uns wirklich sehr viel zu erzählen gehabt, die ein bewegtes Jahr gehabt hat, seit sie das letzte Mal bei uns war eigentlich, und deswegen haben wir sie wieder eingeladen und sie hat einiges zu erzählen.
Ja, Folge Nummer 50 und Folge Nummer 177 haben wir schon mit der Elena Roch aufgenommen. Und der Wolf Haas, einer meiner Lieblingsautoren, würde schreiben, wenn er das Skriptum für die heutige Episode schreibt, es ist schon wieder was passiert. Und ja, nach dem Motto haben wir uns gedacht, wir müssen mit der Elena wieder mal plaudern, weil wir haben beim Ram Special eine ganz kurze Sprachnachricht von ihr eingespielt, wie sie gerade rund um Bosnien beim Bihalt unterwegs war, oder besser gesagt ins Ziel gekommen ist. Und da war uns natürlich klar, da müssen wir noch einmal ein bisschen mehr mit ihr drüber reden.
Und das haben wir gemacht. Und das könnt ihr jetzt hören. Aber vielleicht vorher noch ganz kurz. Wir machen eh noch ein TCR-Special. Aber wie schaut es bei dir aus? Wie weit bist du im Training? Wie weit bist du in deiner Planung? Wie nervös bist du?
Ja, im Training geht es steil bergab. Also der Trainingsumfang nimmt ab, die Regenerationsphasen nehmen zu. Und das heißt, die harten, langen Trainingseinheiten habe ich alle gut geschafft. Jetzt habe ich noch ein paar Feinheiten bei der Ausrüstung, bei der Technik, Radl, Service und die letzten Dinge auf der Packliste nochmal doppelt und dreifach kontrollieren, die Routenplanung nochmal einen Feinschliff machen. Und dann wird sie wahrscheinlich wieder das bewahrheiten, dass man niemals das Gefühl hat, ich bin bereit, sondern man ist dann bereit, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wie ist das bei dir?
Ja, also es ist echt beruhigend, dass du das sagst, weil ich war noch nie vor einem Rennen so nervös wie jetzt und schon so lang vorher nervös und so nervös. Ich habe natürlich auch die Umfänge jetzt ein bisschen reduziert vor dem Rennen. Und das ist total witzig. Also vor 5 Wochen habe ich mal so eine Regenerationswoche gehabt und habe ich gleich Max geschrieben, hey, puh, trust the process, eh klar, aber bist du sicher, braucht man jetzt wirklich so eine Regenerationswoche mit so wenig Umfang? Aber jetzt habe ich eine und die nächste Woche ist auch noch eine und die nehme ich voll an. Da habe ich überhaupt kein Problem, einfach weil rundherum so viel los ist. Also bei mir, hinter mir, unter meinem Schreibtisch stapeln sich die Pakete und die Retourpakete, weil ich einfach nur mehr, also mein Bestellfinger sitzt sehr locker. Ich habe mir jetzt extra einen PayPal-Account gemacht, damit ich nicht immer meine Adresse eingeben muss, sondern dass ich jetzt alles mit PayPal kaufen kann. Aber ich habe alles benannt, muss man sagen. Ich vertraue auf mein Setup jetzt. Ich muss nur noch mein Tretlager tauschen und dann ist auch mein Rad rennbereit und dann, ja.
Eine Frisur sitzt auch oder du hast keine Entscheidung mehr zu treffen?
Die Entscheidung haben mir meine Gene vor 35 Jahren abgenommen. Danke, Papa.
Ich muss mich noch entscheiden und jetzt können wir nochmal zum Intro zurückkommen, ob ich mir die Haare schneide oder zusammenbinde. Sie haben mittlerweile diese Länge, dass sie halten würden, wenn ich mir es zusammenbinde. Und auf jeden Fall die langen Haare flattern zu lassen, ist wirklich das macht schon langsamer. Das wäre schade, wenn man da trainiert, ewig viel und super Ausrüstung hat und dann bremst man sie mit dem Haupthaar. Das wäre schade. Aber ich glaube, über diese Details und noch viel mehr sprechen wir in einer Woche bei unserer Transcontinental Vorschau-Folge. Und jetzt, glaube ich, ist Zeit, dass wir nach Innsbruck schalten, oder möchtest du noch was ergänzen?
Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir schalten nach Innsbruck. Die Elena sitzt in der Leitung. Liebe Elena, danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Danke, dass das geklappt hat. Du bist jetzt in deiner Wahlheimat oder in deiner Waldheimat. Von wo bist du zugeschaltet?
Ja, hi, ich sage danke, dass ich da sein darf und mit euch plaudern darf. Gefällt mir voll. Ich bin in Tirol, genau, in der Nähe von Innsbruck wohne ich. In meiner Wahlheimat.
Wie geht's dir jetzt momentan? Du bist ja sehr viel unterwegs, also gerade auch bei Rennen, und so viel Zeit zum Erholen und Regenerieren hast anscheinend nicht, oder? Bist in der Erholungsphase vom letzten 24-Stunden-Rennen, bist schon im Training fürs Race Around Austria?
Ja, so ein bisschen dazwischen. Also ich habe jetzt schon gemerkt, nach Christkirchen, also es waren jetzt 3 Rennen, doch innerhalb von für mich relativ kurzer Zeit, jetzt mit Job und so weiter, ganz normal im Alltag dazwischen immer, dass ich die Haxen jetzt länger mehr anfühlen, beziehungsweise ich mich generell noch ziemlich müde fühle, jetzt über eine Woche nach dem Rennen. Aber ich glaube, so langsam wird es schon wieder und jetzt kommt nochmal ein Block in Richtung Ra, und ja, dann hoffe ich, dass das zum Ra hin wieder fit bin.
Das Ra, dein absolutes Saisonhighlight heuer wieder?
Ja, wird auf jeden Fall wieder Highlight. Also die 3 Rennen, die jetzt schon waren, waren auch für mich jedes für sich voller Highlight. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit der Länge und so, aber trotzdem jetzt für sich, weil es auch so unterschiedlich waren, ein Highlight. Aber das Ra gehört auf jeden Fall auch dazu.
Apropos Ra bzw. Race Around Austria, das war letztes Jahr, also zumindest in meiner Wahrnehmung, hat sich das so angefühlt für die irgendwie schon sowas wie ein richtiger Durchbruch, oder? Gerade so, wenn es um die öffentliche Wahrnehmung geht, um die Berichterstattung in den großen Medien. Du hast letztes Jahr in der Overall-Wertung, also insgesamt, das Race Around Austria gewonnen in 4 Tagen und 2 Stunden. Und auch die Zweitplatzierte, die Tina, war nur 30 Minuten hinter dir und ihr wart beide schneller als die Männer. Und du hast dann noch 24 Stunden WM in Borrego Springs gewonnen. Ja, und dann warst du viel bei Interviews, du warst im Fernsehen, es ist viel über dich geschrieben worden. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Hat sich da irgendwas für dich verändert? Ist das super? Ist das ein bisschen anstrengend manchmal?
Ja, es ist voll interessant, es ist voll verrückt. Also es fühlt sich irgendwie immer noch ziemlich surreal an oftmal, und gerade so wie das Rar passiert ist, also das war jetzt ja so in meiner Wahrnehmung, also es war zwischen mir und zwischen der Tina immer so Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war das, was ich während dem Rennen mitgekriegt habe und dann auch zum Schluss und im Ziel. Und so, dass wir jetzt beide da schneller wie die Männer waren, das war eigentlich überhaupt null Fokus, beziehungsweise hat man das dann auch erst, ich glaube, kurz vorm Ziel oder im Ziel, wer gesagt. Und das ist dann eigentlich erst in den Medien so groß rausgekommen. Also es hat dann ein Medium mal aufgegriffen und dann ist es irgendwie so zum Selbstläufer geworden. Und das hat mir dann wie so ja, wie so eine Welle irgendwie so überschwappt. Also da ist dann wirklich so alles auf einmal zusammengekommen. Was ja voll cool war, also für einen Frauenradsport, finde ich, weil es irgendwie so die Bubble verlassen hat und glaube ich von dem her auch einiges an Präsenz gekriegt hat. Für mich persönlich war es neben dem quasi nach dem Rennen erholen, wieder in den normalen Alltag einfinden, ganz normaler Job und dann schon wieder Training für Borrego auch, was zwischendurch schon auch viel auf einmal, und war schon auch zum Genießen. Ich meine, das war was ganz Einmaliges und war coole Chancen, und war zwischendurch aber auch irgendwie zu viel zum Verarbeiten. Also ich habe mir da schwer dann das alles irgendwie so, dass das greifbar war, ist für mich. Aber es war echt cool. Ich habe dann parallel gemeinsam mit einer Kollegin Vibe Cycling gegründet. Anfang letzten Jahres war das schon, und wir machen da Rennradcamps nur für Frauen. Und da haben wir dann im September und Oktober die ersten 2 Camps haben da stattgefunden in Tirol. Und das war auch ganz cool. Also ich glaube auch durch das Medieninteresse ist das ein bisschen bekannter geworden und sind auch mehr Mädels darauf aufmerksam geworden, die es vielleicht sonst jetzt gar nicht so gesehen hätten. Und von dem her hat es mich auch sehr gefreut.
Es hat die Bubble verlassen. Das ist mir auch ganz stark aufgefallen, dass es wirklich weit außerhalb der Bubble Wellen geschlagen hat. Wie ist es da damit gegangen, weil so was meine Erfahrung war, so im Dunstkreis vom Straps, ist, sind diese Interviews außerhalb der Bubble immer ein bisschen schwierig und die Fragen beschränken sie so immer auf die drei gleichen: Wie geht es ohne Schlafen? Warum tut man das? Und bist du wirklich so weit gefahren?
Und bezüglich erkannt werden oder so, gell? Oder wenn man jetzt öfters irgendwie mit Bekanntheitsgrad konfrontiert wird, dem Flo geht's ja auch irgendwie so ähnlich, weil jetzt durch einen Podcast wird er hin und wieder angequatscht und es ist schon eine Umstellung, oder?
Für den Flo oder für mich?
für alle Beteiligten. Ich hab das schon vor einigen Jahren halt miterlebt und ich habe schon oft Momente gehabt, wo ich genervt war oder wo ich vielleicht nicht so ganz super freundlich war. Das hat mir der Flo immer wieder vorgehalten und mir ein bisschen aufgezogen damit. Und ja, irgendwie ist das schon eine andere Situation, wenn man es vorher noch nicht kennt hat. Also Elena, wie ist das bei dir? Wie geht's da mit dem?
Also mir ist jetzt nicht so, dass mich irgendwer kennt oder so. wäre mir jetzt zumindest irgendwie nicht aufgefallen. Es ist eher dann so bei einem Rennen, also jetzt letztes Wochenende in Christkirchen zum Beispiel, da habe ich eine liebe Begegnung gehabt, wo ein kleines Mädel mit ihrem Papa, der selber auch mitgefahren ist beim 24-Stunden-Rennen, herkommen ist und ihm gesagt hat, sie inspiriert es voll und das sind schon irrsinnig schöne Erlebnisse, finde ich, wenn man dann auch was zurückkriegt und auch merkt irgendwie, dass man mit dem, dass man halt da einfach ein bisschen in der Gegend rumguckt und halt sein Hobby da auslebt, dann auch was bewirken kann, das ist echt schön.
Hat sich sonst noch was geändert? Also ich habe gesehen, dein Trikot schaut jetzt anders aus wie vor deinem großen Erfolg. Hast du da praktisch irgendwas davon mitgenommen?
Ja, also ich darf jetzt auf demselben Sponsor erzählen wie der Straps mit Wiesbauer, die unterstützen mich und habe ein paar andere kleinere Sponsoren gekriegt, was mich sehr gefreut. Also ich gehe nach wie vor Vollzeit arbeiten und finanziere mir einen Teil selber, aber es ist auf jeden Fall eine große Unterstützung und ja, ich glaube, ohne das könnte ich jetzt auch die nächste Saison quasi wieder mit langen Rennen gar nicht so ausüben und da bin ich schon extrem dankbar, genau.
Ja, da können wir uns gern bei Wiesbau auch nochmal gemeinsam bedanken, weil Wiesbau unterstützt ja nicht nur dich und mich und ein paar andere Athleten, sondern auch seit vielen Jahren die Österreich-Rundfahrt. Es hat einmal Österreich, die Wiesbau Österreich-Rundfahrt geheißen und das sind einfach seit vielen Jahrzehnten immer als Sportsponsoring Größe quasi bekannt worden und das ist schon wichtig, also nicht nur für unsere Personen, sondern auch für den ganzen Sport generell. Das finde ich echt großartig und alles, das mit deinen Cycling-Camps gut zum Laufen beginnt, finde ich super. Du kannst natürlich gerne noch ein bisschen was erzählen, bitte, was ihr da genau macht und warum sie jetzt alle unbedingt gleich anmelden sollen, weil wir posten den Link natürlich auch in den Shownotes dann.
Ja, voll gern, wenn ich darf. Also wir haben uns, die Julia und ich, ist meine Kollegin, mit der ich das gemeinsam auf die Idee gekommen bin, wir haben uns im Verein damals kennengelernt vor 4 Jahren und uns ist aufgefallen einfach, dass bei den normalen gemischten Ausfahrten sozusagen voll wenig Frauen dabei waren und dann hat es mal so ein Girls Ride gegeben, wo dann auf einmal ganz viele Mitglieder gekommen sind, die, also Mädels, Frauen, die sie sonst halt nicht mitfahren haben trauen. Wir haben dann ein bisschen geredet und die haben eben gesagt, ja, es ist ihnen zu schnell oder es wird zu viel gesprintet und sie haben also das Gefühl, dass sie halt nicht gut genug sind für das quasi und das ist ja oft das, was speziell Frauen oft haben, jetzt sei das bei Ausfahrten oder bei Rennen, dass eben so dieses, ja, kann ich das überhaupt, bin ich da zu schwach oder so, so diese Selbstzweifel. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Camps machen nur für Frauen, wo man quasi so in diesem Grüppchen unter sich ist und da auch Themen ansprechen kann, vielleicht, die man jetzt irgendwie in gemischten Gruppen nicht besprechen wird zum Beispiel und was jetzt bewusst kein Trainingslager ist oder Leistungscamp, sondern wir gemütlich unterwegs sind, auf alle warten, Cappuccino-Stops einplanen und ja, also ein bisschen den Fokus haben auf gemütliche Zeit gemeinsam haben, zusammenhocken. Also ich mache da auch einen Mentaltrainingsvortrag, die Julia macht Pilates-Einheiten, wir machen Schrauber-Workshops. Also so ein bisschen dieses Gesamtpackage, dass man einfach dann nach so einem verlängerten Wochenende rausgehen kann und sich sicherer fühlt am Radl.
Ich bin gerade sehr traurig, dass ich nicht teilnehmen darf, weil beim Schrauber-Workshop könnte ich sicher noch einiges lernen. Aber weil du sagst, manchmal ist es so, dass Frauen das Gefühl haben, sie sind zu langsam, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Sabine und ich gemeinsam mit dem Rad unterwegs sind, immer wenn eine rote Ampel ist oder so und wir fahren weiter, dann wäre ich beinhart abgehängt. Also da habe ich immer das Gefühl, dass ich zu langsam bin. Was aber ein bisschen daran liegt, dass ich mir jegliche Sprintfähigkeit über viele Jahre ab...
Werbung.
Flo, du warst jetzt gerade ein paar Tage in Chemnitz. Hast du da Filme angeschaut, die in Österreich ausgestrahlt werden?
Na, aber ich... bin natürlich jetzt geoutet als Formel-1-Schauer und ich habe natürlich den Grand Prix von Österreich in Chemnitz nachgeschaut und dafür habe ich meinen NordVPN-Zugang genutzt.
Ich meine, es ist halt extrem oft nervig, oder? Man will irgendwas schauen, was vielleicht in Österreich gesendet wird, du bist aber im Ausland, darfst nicht zugreifen oder umgekehrt.
Obwohl man dafür bezahlt, das ist ja auch mit anderen Abos, wo man dann Sportrechte kauft, aber die dann nur in deinem eigenen Land verfügbar sind.
Und deswegen, ich finde es jetzt genial, dass wir über NordVPN erzählen dürfen, weil ein VPN-Client kann nicht nur deinen virtuellen Standort wechseln, dass du quasi dir ein Land aussuchst, von wo du auf gewisse Online-Bereiche oder Webseiten zugreifst, sondern es geht ja ganz viel um Sicherheit, zum Beispiel um einen Schutz der privaten Daten, wenn es ums Online-Banking geht, um Passwörter, um deine Online-Identität. Man kann ja zum Beispiel den Standort wechseln, wenn man online geht und aus einem anderen Land Buchungen machen, Hotels oder Abos oder Flüge, wo es dann nämlich die Preise plötzlich anders sind, wie wenn man aus dem Heimatland bucht.
Genau. Ich habe meinen NordVPN-Zugang schon länger. Der Hauptgrund, warum ich es ursprünglich gemacht habe, war natürlich der, da ich doch ein bisschen ein Hipster bin und das ein oder andere Mal in einem Kaffeehaus sitze und dort im unverschlüsselten WLAN mich einlogge und dann doch meine hochsensiblen Arbeitsdaten nicht so einfach freigeben möchte und dadurch dafür einen VPN nutzt.
Ich glaube, heutzutage ist einfach bösartige Malware, Phishing-Seiten, Spam, Viren online einfach ein wirkliches Thema. Wer auf sich und seine Daten und seinen Laptop aufpassen will, der ist gut beraten, was dafür zu tun, für seine Cybersicherheit. Und unser Tipp ist NordVPN.
Unter nordvpn.com/Sitzfleisch kannst du jetzt völlig risikofrei mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie NordVPN testen.
Mit unserem Link würdest du sogar 4 Monate dazu kriegen, wenn du einen 2-Jahres-Vertrag machst.
Den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Werbung Ende.
Trainiert hab.
Du bist letztes Jahr nach dem Race Around Austria zur WM in Borrego Springs gefahren. War das schon geplant oder hast du da einfach die Euphorie und den Schwung mitnehmen können, dass du dort am Start bist?
Ja, absolut. Also es war gar nicht geplant. Ich habe schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, weil ich damals 2022, wo ich das Race Round Austria 1500 gefahren bin, eigentlich angemeldet gewesen wäre. Und da haben dann aber meine Knieprobleme angefangen, direkt nach dem 1500er, die sie dann so ein Jahr lang sehr stark gezogen haben. Das heißt, ich habe dann meinen Start quasi verfallen lassen und irgendwie war das schon im Hinterkopf, quasi irgendwann nochmal zu fahren, aber ich hätte letztes Jahr eigentlich nicht geglaubt, dass es budgettechnisch ausgeht. Und durch das, dass es Rad so gut gelaufen ist, habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, vom Budget her eine einmalige Spritze sozusagen zu bekommen, dass sie das mit Flug und den ganzen Kosten, dass das einfach gedeckt war. Und ich war da halt einfach voll gehypt von dem Ganzen. So hat sich das dann ergeben, dass ich mir dachte, es war so cool, das jetzt quasi nur draufzulegen. Genau. Und zusätzlich war ja da Philipp Kaider auch drüben, was das Ganze einfach nochmal viel cooler gemacht hat.
Wie hat das Rennen selber gedauert? Das ist halt doch getaugt. Das ist doch ein ganz ein spezielles Rennen und eine spezielle Stimmung.
Ja, voll. Also ich war schon davor echt, erstens mal war ich gespannt auf diese ganze Stimmung, was man immer hört oder was man von euch hört und von allen, die Ram fahren mit dem Christmas Circle und dem Ganzen drumherum. Und zum anderen war ich voll gespannt, wie es mental wird, weil es ja doch voll monoton ist und auch jetzt so, also ich war das davor gar nicht gewohnt, so lang in der Aero-Position bleiben zu, also sie bemühen zu bleiben. Und ja, es war spannend. Also ich habe es zwischendurch schon zart gefunden, mental. Ein paar Stunden, also über die Nacht ist gut gegangen. Es war jetzt auch von der Temperatur her okay, weil es ja sein kann, dass es sehr kalt und sehr warm oder heiß wird dann am Tag. Das war eigentlich okay. Also es hat in der Nacht, glaube ich, 4-5 Grad Minimum gehabt. Kälter war es nicht. Und am Tag war es, glaube ich, auch nicht wirklich heißer als 30 Grad herum. Und das Rennen startet ja um 5 oder um 6, 5 am Nachmittag, glaube ich. Das heißt, man hat dann quasi am nächsten Tag auch nochmal bis um 5 am Nachmittag. Und es ist dann am späten Vormittag ist der Wind ziemlich stark aufgekommen. Und der ist dann einfach immer stärker geworden. Das war, ich hatte dann so ein richtiger, sich so ein Sandsturm entwickelt. Und das war dann schon richtig zart, auch mental, finde ich. Also ich habe dann auch fast nicht mehr am Aufleger fahren können, weil der Wind einfach so stark war, gerade seitlich, dass ich mich einfach nur bemüht habe, das Radl auf der Straße zu halten. Und das hat halt den Schnitt dann auch voll gedruckt, was dann ja gegen Schluss hin schon irgendwie frustrierend war. Und sie haben das Rennen sogar eine halbe Stunde vorher abgebrochen aus Sicherheitsgründen. Aber insgesamt war es einfach eine mega coole Erfahrung und ich war mit dem, was ich an Kilometern zusammengebracht habe, voll zufrieden für die Bedingungen und ja, hat da irgendwie voll Lust auf mehr gemacht.
Eigentlich wollte ich das ein bisschen so nach der Reihe besprechen, aber es passt jetzt halt gerade voll gut. Nein, ich wollte was anderes, es passt jetzt halt gerade voll gut dazu, nämlich das 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen. Weil das ist ja komplett anders. Erstens bist du gemeinsam gefahren mit der Anna Bachmann im Zwarer-Team und du hast Rhythmuswechsel, du hast Höhenmeter drinnen, du musst irgendwie in der Gruppe bleiben oder mal, wenn jemand vorn Tempo macht, versuchen dran zu bleiben oder selber Tempo zu machen. Es ist halt ein bisschen wie ein Kriteriumrennen, also Tempowechsel, Anstiege und bei Rego Springs ist jetzt super konstant und gleichmäßig. Du kannst dein Tempo fahren, dein Rhythmus und du, es kann dir völlig egal sein, ob jemand anderer schneller oder langsam fährt. Du fährst einfach deinen Stiefel weiter. Was ist denn schwieriger?
Boah, voll schwierig. Also ich habe vor Grieskirchen riesigen Respekt gehabt, weil ich schon ewig nicht mehr so Gruppen gefahren bin und ich grundsätzlich weiß, dass ich jetzt so technisch und taktisch nicht gerade gut bin. und das war echt eine Challenge, da dran zu bleiben, gerade weil man ja auch teilweise mitfährt mit den 6-Stunden-Fahrern, die das 6-Stunden-Rennen machen, die natürlich da andere Taktik und Geschwindigkeit anschlagen immer wieder. Aber es war richtig cool, einmal ja anders zu fahren als immer das Gleichmäßige, immer Grundlage und da versuchen, sie nicht abhängen zu lassen. Es war echt coole Erfahrung.
Vielleicht ganz kurz nochmal ein Druck, vielleicht zu deinem Camp. Es war ja in Grieskirchen auch die österreichische Meisterschaft im Ultrateam. Und das Damenrennen wäre fast nicht zustande gekommen, weil zu wenige Starterinnen. Das Problem gibt es jetzt im Unsupported immer weniger. Da gibt es immer wieder sehr viele Teilnehmerinnen. Wie habt ihr es dann doch noch geschafft, genug Starterinnen an den Start zu kriegen?
Ja, voll. Also du hast das angesprochen. Im Unsupported ist das ja richtig cool zum Sehen, dass jetzt gerade auch so wie zum Beispiel vom DCR die Initiative da ist, mit 100 Frauen an den Start zu kriegen, dass da so viele wirklich am Start sind. Das ist mega cool zum Sehen, finde ich. Und in Grieskirchen genau. Also wir haben uns da schon vor 3 Monaten oder so angemeldet. Und ich habe dann mal hinterfragt, wie viele Damenteams am Start sind. Weil es ja eben immer wieder so in der Vergangenheit schon so war, dass das nicht zustande kommen hat können, leider die Kategorie. Und ich habe dann in der Rennwoche Montag, glaube ich, die Info gekriegt, dass wir das einzige angemeldete Damenteam sind, was dann natürlich echt blöd war. Und wir haben dann nur geteilt auf Instagram mit, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel Hoffnung, weil eben, ich glaube, dass es eh gesagt vorher 4 Teams braucht es ja mindestens, damit stattfinden kann. Und ich habe mal gedacht, jetzt ist schon Rennwoche, das sind jetzt nur 5 Tage, dass sie da jetzt nur 3 Teams, sprich 6 Frauen mindestens finden, die das machen wollen, so spontan, wird wahrscheinlich eine ziemliche Challenge. Aber wo wir nicht damit gerechnet hätten, war einfach, dass die Community so cool ist und das ist geteilt worden und das weitergesagt worden. Das war einfach unter der Woche, wo jeder ganz normal gearbeitet hat und trotzdem hat sich das so verbreitet. Und da waren einige Leute, die da echt sehr dahinter waren in der Community. Und das war einfach, das war so ein schönes Gefühl irgendwie, dass da, sie gleich wer findet. Und so haben sie dann tatsächlich nur 4 Teams gefunden. Zum Teil sind dann auch Bikecards gesponsert worden, Startgebühren gesponsert worden, spontan noch wer zum Supporten hinkommen. Also ja, das war wirklich schön zum Sehen.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass die Geschichte so war. Super beeindruckend, ja. Aber da muss man noch dazu sagen, die Anna und du, ihr habt jetzt natürlich den ersten Platz gemacht, aber nicht, weil vielleicht das nicht so stark besetzt war oder sehr spontan dann quasi die Zusagen gekommen sind, sondern ihr habt einen Streckenrekord geschafft. Das war definitiv ein sehr, sehr verdienter erster Platz und ein sehr, sehr verdientes rot-weiß-rotes Trikot, das ihr euch da errungen habt. Mir ist jetzt gerade im Hinterkopf eine Geschichte eingefallen. Ich hoffe, ich erzähle es nicht falsch. Ich glaube, es war 2010 oder so, da hat es Race Around Austria 4er Team gegeben vom Rennradmagazin oder vom Roadbike-Magazin. Das war irgendwie im Vorfeld so aufgestellt. Und dann ist ganz kurzfristig jemand ausgefallen. Und dann haben sie 1 oder 2 Tage vor dem Start noch eine 4. Person gesucht, damit sie halt als 4er-Team starten können. Und da war damals noch das Start und Ziel in Scherding. Und dann hat eine Friseurin, die dort ihr Friseurstudio hat, gesagt, ja passt, sie geht schnell heim, holt ihre Radlschuhe und die Radl und sie fährt mit. Und er ist dann innerhalb von ein paar Stunden spontan eingesprungen und dann hat es dieses 4er-Team halt geschafft und die haben das Rennen bestreiten können. Also vielleicht sind Frauen doch spontaner als Männer.
Voll geil.
Ja.
Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen zu weit, wenn wir es eigentlich chronologisch machen wollten. Wie ist da dann, also wir haben jetzt gesagt, der Hype nach dem Race Around Austria, den hast du mitgenommen nach Borrego Springs, dort auch einiges an Wirbel gemacht. Wie war es dann für den Winter? Hast du dich gleich motivieren können? Hast du gleich deine Ziele gewusst für die nächste Saison? Hast du gleich gewusst, was du machen willst? Oder bist du so ein bisschen in ein Loch gefallen und hast ein bisschen eine Findungsphase braucht?
Ich würde jetzt gar nicht sagen in ein Loch, aber ich habe mich definitiv extrem gefreut drauf, ein paar Wochen keine Struktur zu haben und mal auszuspannen, ein bisschen am Berg gehen zu können, ein bisschen was anderes machen zu können. Da habe ich dann schon gemerkt nach Borrego, dass die Saison echt lang war, beziehungsweise dass zwischen Ra und Borrego einfach gefühlt durchgehend echt viel los war. Und also gerade so den November bis Anfang Dezember habe ich echt genossen. Ich hätte dann Anfang Dezember wieder angefangen zum Trainieren, bin dann nochmal gescheit krank geworden, also so einfach Verkühlung starke und so. Und habe dann eh ziemlich lange Off-Season im Endeffekt gehabt, also ich glaube 5,5 Wochen oder so war das dann. Und dann ist man im Dezember auch wieder leicht gefangen zu starten und ja, man so dieses der Rollenblues haben wir jetzt auch nicht verschont im Jänner herum. Aber ich versuche maximal mal ein bisschen was auszuschlagen, dass ich langlaufen gehen darf, ein bisschen Skitouren gehen darf. neben der Rolle. Und das finde ich mental auch ganz wichtig.
Wie suchst denn du da dann die Rennen aus, wenn's im Winter überlegst, was könnte das nächstes Jahr angehen? Hast du so Ziele, die quasi komplett stark und klar sind oder musst du ein bisschen nachdenken, wo könnte die Motivation vielleicht die größte sein, was ist vielleicht für weiß ich nicht, für die Außenwirkung sinnvoll oder wo so einen großen Stellenwert, wo ist die Besetzung am stärksten, wo sind für die so die Kriterien, wie du dich entscheidest, weil du fährst ja wirklich quer durchs Gemüsebeet, also von unsupported bis zu supported, von 24-Stunden-Rennen ist bei dir im Rennkalender alles dabei.
Ja, das stimmt. Also ich mag die Abwechslung voll gern. Weil du jetzt sagst, Außenwirkung, das ist ganz witzig, weil mir jetzt immer öfter Leute auch darauf anreden und sagen, du musst ja fast das fahren oder dir bleibt ja jetzt fast gar nichts anderes über, das zu fahren. Und mit dem kann ich irgendwie gar nichts anfangen, weil mir denk, ich mache das halt alles einfach ja als Spaß, als Leidenschaft. Und das Jahr war so, dass ich das Rennen gern fahren möchte. Das habe ich schon ziemlich bald gewusst, weil ich die letzten 2 Jahre gesundheitsbedingt nicht fahren habe können und das einfach so ein Rennen ist, mit dem ich so viel verbinde. Und dadurch, dass heuer die Europameisterschaften stattgefunden haben, war das quasi schon irgendwie so als erstes Saison-Highlight fix gesetzt. Und dann habe ich gewusst, ich möchte voll gern wieder unsupported Rennen fahren. Das Three Peaks habe ich eigentlich schon damals, wie ich mir den Film von der Jana angeschaut habe, ich glaube 2021 war das, wie sie das erste Mal gefahren ist. Seitdem habe ich das so ein bisschen auf der Bucketlist, aber das hat es irgendwie nie ergeben mit Urlaub und so. Und zwischen dem und dem Bihard habe ich eigentlich überlegt. Und beim Three Peaks habe ich mich dann jetzt schlussendlich dagegen entschieden, weil ich mir zum einen nicht sicher war, wenn ich das Rad wieder fahre, ob sich das dann mit der Regeneration dazwischen gut ausgeht. Und zum anderen habe ich davor wenig Zeit gehabt und ich habe mir gedacht, wenn ich es fahre, dann möchte ich schon genug Zeit haben, um mich da mit Routenplanung gut beschäftigen zu können. Genau, und deswegen ist eigentlich jetzt so die Entscheidung aufs Bihard gefallen. Und ja, das Rad wollte ich einfach fahren, weil es letztes Jahr so ein cooles Erlebnis war. Und der Großteil vom Team hat gesagt, sie sind wieder dabei. Und dadurch, dass jetzt heuer nochmal, also die WM ist, hat es auch nochmal einen anderen Stellenwert. Und ja, das ganze Erlebnis drumherum, haben wir gedacht, möchte ich mir nicht entgehen lassen.
Sehr cool. Ja, also ich glaube, das mit den Three Peaks wär knapp gewesen. Die haben jetzt, wenn wir aufnehmen, vor 3-4 Tagen sind die ersten ins Ziel gekommen. Also, das sind jetzt nicht mehr 4 Wochen. Wann ist der Start zum Race Around Austria?
In 4 Wochen. Aus dem 11.8.
Ja, das war sehr, sehr knapp worden.
Mhm. Werbung.
Strapsi, habt ihr gestern auf der Straße gesehen und wir sind gleich deine Taschen ins Auge gestochen. Du bist mit voll TCR-Setup eine Trainingsrunde gefahren und hast gesagt, du musst noch was testen und dann sehe ich da Cycler-Taschen auf deinem Bike.
Ich habe letztens gesagt, dass ich zum Testen angefangen habe von den Cycler-Taschen. Erstens hast du mich mit deinem positiven Feedback dazu bewogen und zweitens ist Cycler dort wirklich in der Ultracycling-Szene wirklich etabliert. Und ich habe jetzt mir 4 Taschen einmal ausgesucht, nämlich fuhren die Handlebar Aerobag am Lenker, dann ganz klassisch Oberrohrtasche, Rahmentasche und die Arschrakete. Ich bin jetzt damit einige Trainingseinheiten gefahren, einfach auch, um es zu vergleichen, um das gewohnt zu werden, weil wenn man die Taschen voll hat, ist natürlich der Schwerpunkt ein bisschen anders beim Radeln, im Wiegertritt, in den Abfahrten merkt man Unterschied im Vergleich dazu, wenn man ohne Taschen unterwegs ist. Und was halt echt spannend war, ich habe mit einer App für Aerodynamik, wo man quasi Teststrecken immer wieder abfährt mit verschiedenen Sitzpositionen, verschiedenen Setups getestet. Und ich kann jetzt echt bestätigen, dass mit der Handlebar Aerobag du schneller bist, wie wenn du ohne fährst. Also auch die leere Tasche macht schon einen kleinen Unterschied aus. Und ja, ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden, dass ich definitiv heuer das Transcontinental Race mit Cyclet fahren werde. Das heißt, wir sind ob jetzt Markenkollegen.
Ja, ich werde das TCR auch mit meinen Cycler-Taschen fahren.
Was ich noch überlege, ist, ob ich mir eine Foodpouch draufgebe und ein paar andere Kleinigkeiten überlege ich mir auch noch, weil es halt wirklich so viel zur Auswahl gibt. Und ja, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, aber die 4 wichtigsten Taschen, die habe ich quasi jetzt fix installiert und freue mich schon extrem drauf, wenn es losgeht, weil es ist halt einfach wirklich extrem leicht, sie schauen gut aus, sie sind leicht zum Zugreifen, sie sind wasserdicht, also Training bei Regen hat auch gut passt. Und ich glaube, da wird nicht mehr viel schief gehen, bis auf Reifendefekte, Routenplanung, Versorgungsprobleme irgendwo unterwegs, aber am Gepäck wird sicher nicht liegen.
Ja, und die Food Pouch, die habe ich jedenfalls drauf. Das ist standardmäßig auf meinem Setup, genauso wie die Musette.
Vielleicht komme ich da noch auf deinen Ratschlag zurück. Das, ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum Transcontinental. Und wenn ihr euch über die Taschen informieren wollt, wenn ihr die auch erwerben wollt oder damit fahren wollt, geht einfach auf cycleguide.cc. Dort findet ihr alle Infos, die komplette Produktauswahl und die gleichen Sachen gibt's auch bei mir im ultracyclingshop.com.
Vielleicht reden wir ein bisschen übers Run, weil der Straps und ich, wir haben es im Vorfeld, bevor es gestartet ist, haben wir sehr viel drüber geredet, weil wir ganz gehypt waren. Es ist EM, es gibt eine neue Strecke, es gibt diese 100 Kilometer extra Schleife. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was, du bist das ja schon einige Male gefahren und es ist ja mehr oder weniger dein Heimrennen, dein anderes Heimrennen vielleicht aus deiner alten Heimat. Wie hast du dich vorbereitet, wie ist da vor Ort gegangen?
Ja, genau, also so diese Originalstrecke, die 600 Kilometer, die kenne ich schon recht gut jetzt, von dreimal bin ich davor gefahren gewesen, genau. Und jetzt war eben, wie du gesagt hast, am Anfang haben sie die dazu gestückelt, es waren so 150 Kilometer zusätzlich einmal an Loop durchs Waldviertel, dann fährt man quasi nochmal durch Weitra durch, was auch echt cool war, weil da am Hauptplatz viel Leute gestanden sind dann. Wenn man den EM-Loop quasi fertig hat und dann fährt man auf die Originalstrecke und fährt dann noch so quasi wie beim normalen Rennen die 600 Kilometer. Und ich bin davor einmal den EM-Loop abgefahren, weil ich mir einfach anschauen wollte, ob es mit dem Zeitfahrer Sinn macht und generell wie es ist. Und das war ganz gut, weil es dann doch einige Höhenmeter mehr waren als ursprünglich veranschlagt waren. Also ich glaube, für den Kopf war es ganz fein, das zu wissen. Also es waren, glaube ich, schon 700, 800 Höhenmeter mehr. Genau, und ja, am Renntag selber war es, das Wetter war sehr kühl, nass, war jetzt nicht ganz so vorhergesagt. Also war es ziemlich gemein, also es war immer so nass, trocken, Hagel, Wind in Abwechslung. Also man hat nie gewusst, soll man sich schon umziehen oder nicht. Aber grundsätzlich, mir ist lieber nass und kalt als heiß. Ich glaube, das kommt mir immer so tendenziell eher zugute. Von dem her habe ich schon okay gefunden.
Denkst du an das, genau an das, was du jetzt sagst, auch währenddem du gerade bei 5 Grad eingeregnet wirst, oder denkst du das nur im Nachhinein? Weil bei mir ist jetzt so, ich bin auch grundsätzlich das Unknown Race mit 2 Tage Regen und Köten, taugt man grundsätzlich mehr als 2 Tage Hitzewelle, aber halt, wenn du gerade dort stehst und deine Finger nicht mehr spürst und den Reißverschluss nicht zumachen kannst, weil das so kalt ist, ist es halt, in dem Moment denkst du, ich hätte es schon gern wärmer.
Ja, das ist beim Support ja der Vorteil, dass die aus dem Base kann nachher sagen, kannst dich noch erinnern, du hast es so gewünscht. Ja, aber es stimmt schon, wie du sagst. Wenn die Füße dann ganz eingefroren sind, dann wünscht man sich schon, dass ein paar Grad wärmer ist.
Mhm. Und wenn du dann bei 45 Grad irgendwo herumfährst in Borrego Springs oder so, denkst du mal, bitte, ich hätte gern Winter, ich hätte gern 5 Grad und Regen.
Nein, aber also so grundsätzlich war es ran einfach wieder echt mega Erlebnis. Also die Stimmung an der Strecke und organisiert ist einfach top. Und ja, es war heuer echt stark besetzt, also auch die Jahre davor, aber heuer auch wieder durch die EM. Und gerade so mit der ganzen Eröffnungsfeier und so war da wirklich von der Stimmung her das top und wunderschönes Erlebnis.
Und vermutlich wieder perfekt getimed, oder? Weil das ist ja beim Resonant Niederösterreich immer so die große Kunst, die sie halt so gut machen, nämlich, dass man zur richtigen Zeit startet oder zur richtigen Zeit ins Ziel kommt. Dass du halt, es wird ungefähr geschätzt, wie schnell wird der oder diejenige sein, wann ist der beste Zeitpunkt zum Starten. Da gibt es 3 Startblöcke. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei der EM vielleicht sogar einen 4. Startblock gegeben hat, damit auch nicht irgendwie alle so gut wie möglich zu einer schönen Zeit ins Ziel kommen. Und heuer war ja, glaube ich, der Start früher, damit man dann nochmal in der Abendstimmung oder so quasi die Durchfahrt durch Weitra hat nach dieser ersten kleinen Runde. Ist das Timing auch wieder so gut aufgegangen wie sonst?
Ja, absolut. Also ich glaube, es hat bei der WM drei Startblöcke, bei der EM, Entschuldigung, drei Startblöcke gegeben, also einen in der Früh, einen zu Mittag und einen dann so gegen, ich glaube, drei am Nachmittag. Und ich bin Mittag gestartet und wir sind dann, also ich bin dann so um, wann war es denn, so 5, 6 am Abend nochmal durch weiterer. Also das war dann eigentlich eh ziemlich ähnlich mit denen, die auf die Klassikstrecke weggestartet sind. Also es war echt perfekt getimed und war von dem her richtig cool, weil einfach so viele Leute vor Ort waren da am Hauptplatz und man da einfach voll durchgewunken worden ist.
Und auch auf der Strecke immer Verkehr gewesen, oder? Das ist doch immer sehr, sehr cool beim Run.
Ja, absolut. Also teilweise auch wirklich heuer mitten in der Nacht, ich glaube einmal um 3 oder um 4 da kurz vor Wiener Neustadt, wo man überhaupt nicht, oder zweimal sogar, wo man gar nicht rechnet und ja, das gibt einem echt einen Push nochmal zusätzlich.
Danach, nach dem Run, ganz was anderes. Auf die Unsupported-Strecke, das erste Mal für dich, also jetzt richtig unter Anführungszeichen unsupported, also das Racker, da hat man doch die Depots, die hat man beim B-Hard nicht mehr. Wie ist da gegangen? Also wir sagen ja immer eigentlich, das Racker ist das perfekte Vorbereitungsrennen, der perfekte Hybrid, weil man eben die Depots hat. Aber wie ist da dann gegangen, das erste Mal komplett unsupported?
Grundsätzlich gut, wobei ich schon sehr viel Anfängerfehler gemacht habe.
Das hätte man da gar nicht zutrauen, nachdem du schon so oft so lange Sachen gefahren bist.
Wer mich kennt, weiß das schon. Nein, es waren ja einfach ein paar Sachen, was ich wieder so in letzter Minute irgendwie da noch versucht habe zu organisieren und nicht ganz durchdacht waren. Und da habe ich schon ein bisschen dann Straf zahlt während dem Rennen für das.
Du kannst es uns gerne erzählen, also du musst da jetzt nicht in Rätsel zu uns sprechen.
ja, das eine war, dass ich mir mit dem Licht sehr lange Zeit lassen habe zum Beispiel. Also ich habe beim Racker, also ja, ich wollte nicht mit dem Licht fahren oder mit den Lichtern fahren, die ich beim Racker gehabt habe, weil erstens war ich jetzt mit der Qualität, also so mit der Leuchtkraft nicht so ganz so zufrieden. Und beim Racker kann man es ja in den Basecamps eben hinterlegen. Und wenn ich das quasi nach dem Prinzip gemacht hätte, hätte ich halt recht oft aufladen müssen beim Bihard. Und das heißt, ich habe mir dann noch anders gekauft mit Akku am Weg nach Bosnien, weil das nur mehr in einem bestimmten Geschäft in Südtirol verfügbar war. Wir sind dann abgefahren, ich glaube 8 Stunden wären wir so gefahren, wollten das Licht noch abholen, dann war da gerade Mittagspause 3 Stunden. Dann haben wir ein bisschen länger gebraucht. Das war mal der erste Fehler. Und dann war, also der Ansatz war ganz gut. Ich wollte eigentlich so einen Adapter dazu kaufen, wo ich mein Handy damit aufladen kann mit dem Akku, weil ich habe eigentlich so geplant gehabt, dass ich 3 Nächte mit den, also 2 Akkus, was ich gehabt habe, durchfahren könnte. War zumindest so, wo ich mir gedacht habe, das wird sich ganz gut ausgehen. Und haben aber so ein bisschen spekuliert drauf, wenn ich jetzt 2 Nächte nur brauche, dass ich quasi den Akku habe fürs Handy aufladen. Und habe mir beraten lassen und diesen Adapter dazu gekauft. Nur bin ich dann während dem Rennen draufgekommen, beziehungsweise das habe ich schon vorher gewusst, aber es gibt 2 Adapter. Ein Adapter ist dazu, dass man quasi mit einem normalen USB-C-Ladegerät diesen Akku laden kann. Und einen anderen Adapter gibt es, dass dieser Akku das Handy laden kann. Und ich habe halt leider genau den falschen gekauft. Und dann habe ich mein Handy während dem Rennen angesteckt, aber es hat halt nicht geladen.
Also das hast du vorher noch nicht testen können, oder? Weil es so kurzfristig war.
Nein, weil, ja. Ich hätte schon können, aber am Tag vorher war das, ja. Ja, und das zweite Problem war, ich wollte besonders gescheit sein und habe mir noch so einen Stecker gekauft, wo quasi auch so Schnelllade, USB und 2 USB-C-Anschlüsse drauf waren. Habe das auch vorher getestet und mir eingebildet, das geht. Nur leider hat nur dieser oberste, also quasi der normale USB geladen. Und ich habe mir dann, also das erste Mal, wie ich beim Checkpoint kurz Pause gemacht habe und das angesteckt habe, habe ich mich noch gewundert, wieso der Garmin so wenig Akku hat und wieso die Powerbank nur mehr 2 Strichel hat, bis ich dann drauf gekommen bin, dass dieses Ding halt nicht ladet. Und das war dann schon echt blöd, weil mir dann in der zweiten Nacht einmal der Garmin dann lau geworden ist. Das heißt, ich habe dann mit dem Handy navigieren müssen, mitten in der Nacht und in der Abfahrt und habe dann echt oft stehen bleiben müssen, weil es kennt es eh, wie es halt ist mit dem Handy navigieren, oder? Und dann habe ich noch dazu mein Handy halt so wenig wie möglich verwenden wollen, damit ich da Akku spare. Habe dann halt keine Musik gehabt und generell halt versucht, so wenig wie möglich irgendwie nachzuschauen. Und ja, dann habe ich meine Schlafpausen halt auch so timen müssen, dass ich dann zweimal ein bisschen längere Pause gemacht habe zum Aufladen. Ja.
Hast du eigentlich eine Handyhalterung am Lenker?
Nein.
Ja, das war für mich so ein Erlebnis. Kostet 5 Euro. Ich habe es vor 3 Jahren gekauft um 5 Euro. Flo, du hast das jetzt gekauft für 9 Euro, gell?
Ja, Inflation ist ein Hund. Aber ich habe es eben beim Unknown Race, wie ich den Radladen gesucht habe, und dann habe ich mit dem Handy in der Hand mich durch die Stadt navigiert, und seitdem ich jetzt diese Handyhalterung habe, kann ich die am Lenker montieren, und das macht es viel einfacher, das Navigieren.
Es ist wirklich praktisch, weil wenn du unterwegs einmal in ein Radlgeschäft musst, einen Schlauch kaufen, oder du suchst eine Tankstelle, die offen hat, damit du das zum Essen kaufen kannst, du kannst dich nicht permanent eine Hand nehmen, damit du das Handy haltest, wenn du jetzt auf Google Maps hier eine Adresse eingibst. Deswegen, Handyhalter ist für mich echt ein super Erlebnis gewesen, wie ich das erste Mal verwendet habe. Schaut super bescheiden aus, wenn du trainieren gehst und du hast fuhrende Handy oben. Das schaut aus, wie wenn du, weiß nicht, entweder so nur Influencer bist, der alles filmen würde, immer von Livestreams macht oder so ein Blödsinn. Oder wie wenn du so jemand bist, der das erste Handy hat und überhaupt nicht damit umgehen kann und das irgendwie auf so einer Halterung hat. Ganz witzig, aber es ist wirklich praktisch.
Ist notiert.
Und was mich auch immer nervt, diese Stecker, die ganzen verschiedenen Varianten. Du hast einen USB-C-Stecker, du denkst, okay, den steckst beim Handy an und das ladert. Da kommst du aber drauf, dass irgendwie das Handy braucht, keine Ahnung, 5 Volt, 3 mA, irgend sowas, und der Akku-Pack liefert aber gerade eine andere Spannung, oder durchs Kabel geht nicht alles durch. Und dann kann da passieren, dass, auch wenn du einen Dynamo hast oder Powerbank, dass dieses Handy und dieses Kabel nicht funktionieren. Und daheim an der Steckdose geht es aber schon. Und du denkst so, also, es ist der gleiche Stecker, das geht. Aber es sind oft Unterschiede, die man nicht gleich sieht, dass halt das eine Kabel, der eine Stecker bei dem Handy funktioniert, aber nicht beim anderen, beim Akku-Pack nicht, an der Steckdose schon oder umgekehrt. Es ist super gemein. Und ja, ich glaube, testen muss man da immer wieder. Und wenn du das Kabel verlierst und ein Ersatzkabel mit hast, auch das Ersatzkabel vorher irgendwie einmal probiert haben, ob das eh tatsächlich funktioniert, und vielleicht sogar markieren, dass man es daheim nicht verwechselt. So, tut mir leid, jetzt habe ich da ein bisschen den Klugscheißer gespielt, aber ich habe mich gerade so einfühlen können in deine Situation, weil ich das alles schon kenne, irgendwie aus eigener Erfahrung.
Aber du hast gesagt, du hast Schlafpausen gemacht, also wir haben schon mal über das BHAG geredet, das ist gerade so mit der Länge und der Dauer gerade an der Grenze zwischen geht's ohne Schlafen, muss man schlafen, hängt dann ein bisschen davon ab, wie das Wetter ist und wie schnell man tatsächlich ist. Aber hast du von Anfang an geplant eine Schlafpause, oder hat sie dir dann einfach ergeben, oder bist du gezwungen worden?
Gezwungen worden von meinen Geräten sozusagen. Ja, voll. Also ich habe selber überhaupt nicht gewusst, wie ist der Tourenwert. Ich habe grundsätzlich mal keine richtige Schlafpause geplant. Unter anderem auch deswegen, weil ja doch eigentlich so ganz grob gesagt alle 100 Kilometer ein Checkpoint ist. Und ich mir gedacht habe, im Notfall kann ich mich immer noch dort irgendwo am Boden hinlegen oder so. Oder halt mal Auto irgendwo. Also man hatte dann ein paar Tage vorher schon gewusst, dass das Wetter ziemlich warm werden wird und wahrscheinlich auch in der Nacht jetzt nicht ganz so stark abkühlen wird. Also ich mir gedacht, wenn ich so müde bin, dass ich ein paar Minuten Powernap mache, dann wird es ziemlich wahrscheinlich auch draußen gehen mit Jacke oder so, mit Rettungsdecke irgendwie so. Und ich habe dann starten tut das Rennen ja um 5 in der Früh, beziehungsweise eigentlich um 4:30 in der Früh geht schon los mit einem neutralisierten Start. Und das war sicher auch ein Fehler, beziehungsweise einfach blöd. Ich bin halt voll übermüdet schon in das Rennen gestartet, weil ich erstens davor, die Wochen davor recht viel Stress gehabt habe und eben dann durch die Anreise nicht früh genug anreisen habe können und dann auch die Nacht vorm Rennen, ich glaube, knapp 4 Stunden noch geschlafen habe, weil ich normal eher später schlafen gehe. ja, und dann ist im ersten Tag aber eh relativ gut gegangen. Und in der ersten Nacht habe ich so 10 Minuten Powernap gemacht bei der ersten Ladepause bei einem Checkpoint. So in der Lounge von einem Restaurant, Hotel war das. Und die erste Nacht ist dann eigentlich relativ gut gegangen. Und dann habe ich die zweite Nacht, das war halt überhaupt nicht ideal. Da habe ich quasi ich glaube es war so 6, 7 am Abend, habe ich dann 20 Minuten Powernap gemacht, wo ich die Sachen wieder geladen habe. Das war oben Jahorina in dem Skigebiet, wo ja mal Olympia, glaube ich, war. Da war ein am Hotel Checkpoint. Das war ganz fein, weil da habe ich mir einfach so einen Teppichboden legen können, wo die Sachen dann ein bisschen geladen haben. Und dann ist reingegangen nach Sarajevo und dann wollte ich einfach schauen, wie die Nacht geht. Und haben mir gedacht, ich fahre einfach mal, also ich möchte auf jeden Fall dann quasi am Abend durch die Stadt durch. Und dann ist gleich in die Berge eingegangen danach und habe mir gedacht, so weit, also viel wie ich schaffe, mache ich einfach in der Nacht noch. Das war dann ziemlich zart. Also da habe ich schon echt voll mit Müdigkeit zum Kämpfen gehabt. So stark habe ich das davor noch nie gehabt. Also es war dann echt kalt in die Berge, also es hat dann auf einmal so von der Luft her komplett umgeschlagen. Unten war es auch in der Nacht richtig warm und schwül und oben war es wirklich eiskalt, also ich glaube es hat 3 Grad gehabt und da war so richtig eiskalte Luft einfach. Und da war dann auch eine relativ lange Abfahrt, von dem her war es jetzt nicht so zart mit der Müdigkeit, wie wenn es recht warm an oder zu gewesen wäre, glaube ich, es war ein bisschen der Vorteil. Aber ich habe schon immer mal wieder kurz stehen bleiben müssen, Augen zumachen müssen im Stehen, so quasi. Und habe mich dann da noch so ein bisschen zum nächsten Checkpoint gekämpft. Und dort habe ich dann gewusst, ich muss jetzt eh länger Pause machen wegen dem Laden. Das war dann da, wo man dann in der Nacht eben der Garmin schon eingegangen ist. Und da bin ich um 4 in der Früh, glaube ich, angekommen, habe dann eine halbe Stunde Pause gemacht und habe dann, während die Sachen geladen haben, wieder gelaufen.
Ich weiß noch, du hast mir ein paar Tage vor dem Rennen geschrieben und ich habe mir das nochmal ausgesucht, das möchte ich gerne vorlesen und dann nochmal fragen, wie jetzt die Auflösung auf diese Fragen war. Du warst irgendwie gerade auf der Suche nach so ein bisschen Verpflegung zum Abchecken und hast mir gefragt, wie das ist mit Wassernachschub und ob man sich auf das verlassen kann, wo auf Google Maps und auf Komoot halt so Brunnen einzeichnet sind. Und ob ich mich quasi noch erinnern kann, weil ich bin ja 2023 das B-Halt gefahren, ob man bei den Checkpoints auch Wasser auffüllen kann und dort irgendwann einmal ein Ladegerät anstecken kann bei den Checkpoints oder sich dort einmal eine Stunde hinzulegen oder so. Und ich habe da dann halt geantwortet, dass ich es ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Das war mir fast ein bisschen peinlich. Ich habe es wirklich nicht mehr genau gewusst und ich habe dann aber dem Nikita quasi die E-Mail-Adresse gegeben oder das ist eh die offizielle E-Mail-Adresse und der Nikita, der Veranstalter, ist jetzt super hilfsbereit und einfach ein super Typ, voll engagiert und es ist halt richtig so ein Herzensprojekt von ihm, dieses Rennen. Ja, und das würde ich dir jetzt fragen, wie du das empfunden hast, also ihn als Person, ihn als Organisator und eben auch die Ausstattung bei den Checkpoints. Weil ich kann mich erinnern, man hat immer so ein kleines Lunchpaket gekriegt, also das war vielleicht so ein Käsesemmel, ein Apfel, ein Müsliriegel, also ganz, ganz wenig, aber zumindest ein bisschen was, wenn du wirklich gerade völlig ausgehungert hinkommst oder so?
Nein, zu ihm also und zu der ganzen Organisation, du hast das ja schon gesagt, das ist richtig cool. Also man merkt wirklich, dass er das einfach mit voller Leidenschaft macht und wenn man sich anmeldet, er antwortet da wirklich persönlich jedem gleich auf die Anmeldung drauf und schreibt ein paar persönliche Worte und auch so, wenn man was fragt, glaube innerhalb von ein paar Stunden ist immer Antwort gekommen und fragt da, ob man ein paar Tage vorher kommt, ob man noch, also er organisiert da, ich glaube 3, 4 Tage vorher schon jeden Tag ein Social Ride, wo dann teilweise auch Begleitung mit dem Auto noch ist, wo, also es liegt ihm halt auch voll viel dran, den Leuten zu zeigen, wie schön Bosnien ist und wie schön da die Gegend rund um Banja Luka ist und dadurch, dass es auch noch recht untouristisch, recht unbekannt ist. Und auch so, also er ist da wirklich immer da und das war schon was ganz Besonderes, weil ich denke, das hat man jetzt auch nicht bei so vielen Events, dass das so familiär organisiert ist. Genau, und zu den Checkpoints, ja, das stimmt. Also ich glaube, einmal war es irgendwie so Banane, dann war es teilweise so, dass man sie irgendwie Müsli-Riegel wegnehmen hat können. Also teilweise war es so quasi wie so ein Buffet aufgebaut und teilweise haben sie am wie so Landpaket quasi in die Hand gedruckt. Ich habe es dann aber so gemacht, also ich habe dann lange überlegt, wie es Sinn macht, ob ich mich auf das verlassen soll, beziehungsweise auf Tankstellen, Supermärkte oder so verlassen soll. Und habe mich dann aber entschieden, dass ich mir ziemlich viel mitnehmen werde. Dadurch, dass die vielen Höhenmeter ja dann eher im zweiten Teil vom Rennen kommen, haben wir gedacht, wenn ich jetzt am Anfang noch meine ganze Ausrüstung schwerer ist und ich das dann so weit das meiste so verbraucht habe, bis die vielen Höhenmeter kommen, bin ich vielleicht ein bisschen im Vorteil. Und ja, ich kann schon was sagen, also es war schon super, die Verpflegung so zu haben. Also ich habe echt viel ISO mitgehabt, Gels mitgehabt, Gummizeug und so mitgehabt. Aber es war am Anfang, hat die Ausrüstung schon echt viel gewogen. Also ich weiß nicht, ob ich es das nächste Mal wieder so machen wird. Vermutlich schon. Ich habe jetzt auch gefunden, also was man so gesehen hat und was man auch von den anderen gehört hat, dass man grundsätzlich bei den Tankstellen und so schon auch einiges hergekriegt hat. Ich habe eher das Problem gehabt mit Trinkwasser. Weil man zwar schon bei den Checkpoints immer auch auffüllen hat können, aber dadurch, dass bei uns so heiß war, hat es auch gar nicht gereicht. Und zwischendurch waren dann schon auch immer wieder Abschnitte, wo man länger nichts gekriegt hat. Und da, ja, habe ich mir dann teilweise auch noch zwei Wasserflaschen gekauft in der Tankstelle und hinten in die Trikottaschen gesteckt. Genau.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie der Nikita beim Briefing gesagt hat, der erste Teil des Rennens ist sozusagen das B und der zweite Teil des Rennens ist das Hard. Ich weiß noch nicht, was er mit B meint, aber mit Hard habe ich genau gewusst, was er meint. Weil von den 1215 Kilometern und 17.000 Höhenmetern sind es insgesamt, ist wirklich der Großteil der Höhenmeter am Ende. Und das sind richtig steile und richtig hohe Berge. Ich meine, du trainierst, du magst die Berge, du lebst in Innsbruck, du fährst wahrscheinlich oft viel Höhenmeter. Wie schwierig war denn das tatsächlich? Ich kann mich erinnern, mir hat es komplett fertig gemacht.
Mir hat, also es war dann vom, ich überlege gerade, wo das war, ich glaube von Checkpoint 2 auf Checkpoint 3 auf, ja, das dürfte so nach, ich weiß nicht, 250 Kilometer circa gewesen sein. Da ist mal aufgegangen auf so eine Hochebene nach Kupres und das habe ich richtig zart gefunden. Das waren jetzt auch gar nicht so viel Höhenmeter, das waren so, ich glaube, 2-3 Anstiege, insgesamt vielleicht 1500 vielleicht oder so herum. Aber das war gerade so in der Mittagshitze und das war wahnsinnig heiß und da haben wir schon gedacht, das habe ich zacher gefunden wie die Berge danach, ehrlich gesagt. Vielleicht auch, weil da meine Ausrüstung wirklich noch 2 Kilo schwerer war. Ich weiß es nicht. aber ja, definitiv, also jetzt rein auch von den Entfernungen zwischen den Checkpoints, sie sind jetzt kilometermäßig ja immer recht gleich. Aber gerade davon Checkpoint 7 weg, wo dann dieser Hardteil, wie er es nennt, anfängt, ist ja glaube ich da zu dem nächsten Checkpoint hin sind mal 4.500 Höhenmeter oder so. Das heißt, jetzt finde ich vom Kopf her ist schwierig, weil sie das halt viel mehr zieht als immer so die Distanzen zwischen den anderen. Und da sind glaube ich 3 recht steile, recht lange Anstiege dabei zu jeweils so 1.000 Höhenmeter. Also ja, das habe ich gefunden, dass sie das recht gezogen hat da.
Irgendwie gibt es dann auch einen Berg, wo die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und du hast ja gesagt, das ist der Jahorina, hast du einen Berg. Es gibt ja auch den Bielasnica, da waren auch die Olympischen Spiele und ich glaube noch einen dritten, wo man drüber fährt. Und ich habe mir das alles so verwirrt. Ich habe mir gedacht, ich war doch schon auf dem depperten Berg, wo die Olympischen Spiele waren und jetzt bin ich schon wieder auf dem Berg. Da stehen 5 olympische Ringe oben und ein drittes Mal ist das dann auch noch passiert. Das hat mich, also ich habe von dem Rennen wirklich sehr viele Erinnerungslücken. Ich weiß halt noch, es war brutal hart, es war aber wunderschön. Mir hat es extrem gut gefallen. Also Land, Leute, Organisation, wirklich einmal Bosnien kennenzulernen, noch besser. als ich es vorher schon kennt habe. Es hat mir extrem taugt, aber das Rennen selber, ich hab's wirklich schwer gefunden.
Ja, ich finde es ja von dem her so schwer. Also mir geht's auch so, dass manches so ein bisschen so verschwimmt, weil man eh, so wie du sagst, also ich hab's auch brutal schön gefunden. Man fährt da durch so Schluchten und überall ist das Wasser einfach so blau, türkis, blau, grünlich und so voll schön, klar. Seen, Flüsse und so alles. Aber viele von den Schluchten schauen dann irgendwie aus so voll ähnlich. Sind sie die. Und für mich ist das auch alles irgendwie verschwommen und ich habe mir dann im Nachhinein auch anschauen müssen, wie heißen jetzt welche Orte, wo bin ich da genau vorbeigefahren eigentlich. Und der Belasnica heißt der, glaube ich, wie du gesagt hast, oder?
Der ist noch Sarajevo, genau.
Ja, genau. Da bin ich im Finstern drüber gefahren und das habe ich mir im Nachhinein gedacht, das möchte ich auf jeden Fall da nochmal zurückkommen und mir das im Hellen anschauen, weil die Fotos und Videos haben so traumhaft ausgeschaut von der Landschaft.
Da habe ich voriges Jahr wunderschöne Erlebnisse gehabt. Da habe ich nämlich beim Transcontinental Race mein Radl auf einer Schotterstraße am Belasnica oben hin und her geschoben. Also kann ich sehr empfehlen, dort mit dem Rennrad ganz aufzufahren. Rennverlauf, oder?
Genau, wollte ich gerade fragen zum Rennen selbst, zum Rennverlauf. Du hast jetzt, und ich glaube, den Ruf wirst nicht mehr los, damit musst du jetzt auch leben. Du bist jetzt die Frau, die immer schneller fährt als die meisten Männer. Also beim Bihard waren 2 Männer gerade noch ein bisschen schneller als du.
Einer.
Einer. Okay. also bist du Zweite geworden, gesamt. War das erwartet, erhofft oder hat dich das überrascht? Was waren vorher deine Ziele und wie bist du dann damit umgegangen, dass du wieder ganz vorne warst?
Boah, das hat mich voll überrascht. Also ich muss sagen, vorm Run war die Situation so anders wie vorm Bihard, weil das Run war das erste Rennen jetzt nach dem Ra und ich meine, in Österreich, die Szene ist halt echt klein, oder? Und man kennt sie und es war dann schon irgendwie von mir selber, aber auch von außen echt ein großer Druck da. Also ich habe mir sicher viel von dem Druck auch selber gemacht, aber es war einfach so die Erwartung da und jetzt da irgendwie als Favoritin mitunter ins Rennen zu gehen, das habe ich echt schwach gefunden, auch damit umzugehen. Also ich habe das eher gern, dass ich mich davor irgendwie zurückziehe und ja. Und beim Bihard war es aber so anders, weil das irgendwie so frei von jeglicher Erwartung war, weil das für mich selber einfach komplett was Neues war, aber auch so, ich jetzt von der Unsupported-Szene nur wenige Leute gekannt habe und mir einfach gedacht habe, es geht mir jetzt vor allem darum, ein cooles Land zu entdecken und natürlich schon jetzt mein Bestes irgendwie zu geben und rauszuholen und versuchen, aber vorrangig halt auch um das Abenteuer. Von dem her war das irgendwie echt cool, so in das Rennen zu starten. Und ich habe gewusst, dass ein paar echt starke Männer am Start sind. Ich habe dann zufällig nur kurz mit dem Ritter Bernhard und mit dem Lennart, der es dann gewonnen hat, geredet vom Start. Und der Lennart ist halt da so herkommen mit seinen Aerosocken und ich habe mir nur gedacht so, wow, zau. Und er hat nur irgendwie so gesagt, spaßhalber, er hängt sie an den Bernhard und an mich. Und ich habe nur gesagt, ja, ihr seid witzig, ich werde euch nicht einmal von hinten sehen, weil ich meine, der Bernhard, von dem weiß man auch, dass er echt starker fährt und er hat ja auch schon einige richtig starke Ergebnisse, zum Beispiel beim Three Peaks eingefahren. Genau, und dann war, ich glaube, der Lennart, ich weiß jetzt gar nicht, ob er von Anfang an vorne war. Ich habe da eigentlich nie am Tracker geschaut bis am Schluss. Aber da war, glaube ich, so ein 5er-Trupp an Männern vorne, die echt stark weggestartet sind. Ich glaube, man muss schon dazu sagen, ein paar haben auch Pech gehabt mit Defekten, mit einem Crash hat es gegeben. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann gegen Schluss hin nach vorne gerückt bin, sozusagen. Ich habe dann selber einen Defekt gehabt, wo ich glaube wieder 2 Plätze verloren habe, also direkt in Sarajevo, der mir echt viel Zeit gekostet hat. Und hätte dann auch nicht mehr geglaubt, dass ich nach vorne komme. Aber
Du hast uns ja in der Sprachnachricht, glaube ich, schon kurz erzählt, dass der Defekt ein bisschen unglücklich war. Magst du das bitte nochmal sagen, weil es ist ein bisschen lustiger.
Ja, es ist zwar echt peinlich, aber ich kann schon sagen. Ja, im Prinzip ich wollte einfach nur mehr aus der Sarajevo, weil sie das echt gezogen hat durch diese mehrspurige Straßen und ewig lang dann am Radlweg entlang. Und es war Sonntagabend, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ja echt viel los in der Stadt und überall Musik und die Gerüche und ich war einfach nur amiert und wollte da einfach aussehen in den Berg. Und kurz vor Ende habe ich halt gemerkt, Batschen. Ich mir dachte, okay, haben wir das vorher schon überlegt gehabt, wenn mir das passiert, dann in der Müdigkeit einfach Zeit lassen, nicht hudeln und dann wird es schon gut gehen, weil ich bin ein technischer, komplettes Nackerbatzel, aber eins kann ich normal und das ist einfach Schlauch wechseln. Also hätte ich mir vor einem BH gedacht. Und dann ist halt finster geworden, während ich dann mein Zeug ausgepackt habe. Dann habe ich es war halt so Dornen, was drinnen gesteckt ist, habe ich relativ bald gefunden. Habe den versucht auszuziehen, dann habe ich den halt nicht ganz erwischt. Das war schon mal das erste Blöde. Dann habe ich ziemlich lang vertan, dass ich den Dorn suche, dass der wirklich komplett draußen ist. Dann, ja, ganz normal halt Schlauch einzogen und dann habe ich einfach die Verbindung vom Hirn zur Motorik war irgendwie einfach nicht mehr da. Es hört sich so blöd an, aber ich habe mir das zusammengedacht und ich habe es nicht zusammengebracht. Also ich habe dann erstens mal habe ich mich voll Budget angestellt, um ganz normal den Schlauch zu wechseln und dann vor allem auch, dass ich das Laufradl wieder aufgekriegt habe, also mit der Tasche hinten beziehungsweise mit der Halterung von den Flaschen. Und ich habe ein neues Laufradl gehabt, wo ich es nicht gewohnt habe, dass die Kassetten ausrutschen kann. Und dann diese Zahnscheiben sind dann auch noch abgerutscht. Und bis ich die wieder zusammengesucht habe und dann wieder richtig aufgesteckt habe, und dann mein Laufradl da richtig reingetan habe, ist so viel Zeit vergangen. Es war echt schlimm. Und ich war so müde und so fertig und dann die ganze Zeit im Hintergrund richtig laut zur Balkanmusik, wenn du eh schon so müde bist. Es war echt anstrengend.
Ah, ist das bei dem Ritzelpaket, kehrt es so, dass da irgendwie kein Sicherungsring oben ist? Weil normalerweise kann das ja nicht einfach abrutschen oder so. Oder hat sich irgendwas gefüllt oder war irgendwas locker?
Ja, ich habe dann nachgelesen, dass das bei den neueren schon so ist anscheinend.
Okay. Habt ihr es im Schrauber-Workshop auch schon besprochen, das Kapitel?
Nein, das nächste Camp ist erst im September. August. Bis dahin übe ich.
Aber ich stelle mir das fürchterlich vor, wenn es dann dunkel wird, oder? Und du musst so kleine Teile suchen und du findest es vielleicht nicht gleich und wirst ungeduldig und genervt und das macht es aber nicht besser.
Ja, daneben ist so ein älteres Ehepaar auf dem Balkon gesessen, direkt neben mir. Die haben mir über Stunden zugeschaut. Ich glaube, die haben sich gedacht, nein, das wird nichts mehr. Bei der ist alles verloren. Aber ich habe halt gewusst, also gleich danach ist halt in die Berge gegangen, wo der Forscher im Race Manual gestanden ist, dass man echt schauen soll, weil es halt ziemlich remote ist, weil man da auch keinen Handyempfang hat und weil es halt ziemlich kalt wird auch in der Nacht, dass man da echt schauen soll, dass das halt alles passt. Und das war halt so ein bisschen auch meine Sorge, weil man gedacht habe, wenn ich aufgefahren und dann oben wieder einen Batschen habe und es ist so kalt, dass ich dann da vielleicht irgendwie klamme Finger habe oder so und das gar nicht mehr zusammenbringe, das wäre halt richtig blöd. Deswegen wollte ich halt unbedingt das so machen, dass es dann passt. Ja.
Cool. Aber dann...
nicht cool.
Dann bist du aber weitergefahren und hast dann die meisten Männer, bis auf einen noch eingeholt. Hast du dann unterwegs angefangen zum Dotwatchen oder bist du einfach nur drauf losgefahren?
Ich habe da wirklich so wenig wie möglich aufs Handy geschaut, weil ich eben da auch noch Akku sparen wollte. Aber ich habe dann schon gewusst, also ich habe vorher auch den Sascha, der dann, den ich dann nachher nochmal überholt habe, an der Strecke getroffen und habe dann gewusst, dass er vor mir sein muss jetzt sozusagen, und hätte auch nicht mehr geglaubt, dass ich ihn einhole und habe dann, wie ich die halbstündige Schlafpause gemacht habe, also eigentlich dann schon quasi am Ende von der zweiten Nacht, da habe ich dann mal am Tracker geschaut. Und es war dann ganz witzig, weil in dem Hotel, wo ich nur den Bauernab eben dann gemacht habe und die Sachen geladen habe, hat sich sein Tracker halt auch befunden. Und ich war mir dann nicht sicher, ob er in dem Hotel auch ist oder ob er halt irgendwie in derselben Ortschaft ist oder ob der Tracker halt gerade irgendwie spinnt oder so, kann ja auch sein. Und haben mir gedacht, ja gut, wenn er jetzt gerade da ist, dann fährt er sicher wieder vor mir weg. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dann nicht mehr ihn überholen kann sozusagen. Und bin aber dann nach der halben Stunde, wie ich wieder losgefahren bin, habe ich nochmal geschaut und da war er immer noch da. Haben wir gedacht, ah, spannend. Also er hat sozusagen eine längere Schlafpause gemacht. Und ja, dann habe ich mir einfach gedacht, ich fahre jetzt mal drauf los. Mir war dann schon klar, wenn er jetzt eine lange Schlafpause macht und ich noch eine halbe Stunde geschlafen hat, dass das schon noch recht knapp werden kann für mich, weil ja, je nachdem, wie die Müdigkeit dann sich natürlich entwickelt tagsüber. Aber ich habe mir dann, also ich glaube, bis er dann gestartet ist, habe ich mir dann noch 2 Stunden oder so rausgefahren und das ist sie dann noch ausgegangen, ein bisschen still.
Wie ist denn das für dich jetzt, wenn zum Beispiel im ORF die Schlagzeile steht, Elena Roch mischt erneut die Männerwertung auf? Ist das cool? Ist das wertschätzend? Geht dir das irgendwie ein bisschen auf die Nerven, wenn du jetzt quasi so ein Image umgehängt bekommst und ich meine, du fährst für dich und du willst für dich irgendwie ein cooles Erlebnis haben und das Beste rausholen. Oder wenn es jetzt Rennen sind wie das Run oder so, vielleicht aus den letzten Jahren was verbessern. Und geschrieben wird aber nur das, was die Männer rundherum machen oder so. Und also ich könnte mir es irgendwie vorstellen, wenn ich mich in der Rolle versetze, dass ich mir denke, hey, man kennt da über was anderes berichten, das ist nicht das einzige Thema. Und du kannst ja jetzt blöd gesagt nichts dafür, ob die anderen schnell oder langsam fahren. Du fährst für dich das Beste.
Ja, ist voll eine spannende Frage. Also ich denke mal, grundsätzlich ist einfach immer cool, wenn über unseren Sport berichtet wird, weil das eh so selten das überhaupt in ORF oder in irgendwelche Schlagzeilen schafft. Und das ist halt einfach was ja, die Medien gern aufgreifen, oder? Weil es halt irgendwie sie quasi besonders anhört. In welchem Kontext das dann ist, das wissen ja viele auch nicht. Aber ich glaube, dass das deswegen einfach so gern verwendet wird. Sicher ist jetzt vielleicht auf das dann runter reduziert, aber ja, wie gesagt, ich denke mal, es ist cool einfach, die es interessiert, die lesen dann eh weiter. Oder die kennen eh die Hintergründe und die anderen sehen es vielleicht. Und ja, vielleicht sieht sie die ein oder andere Frau auch, die sich dann denkt, hey cool, ich kann jetzt auch mit den Männern mitfahren, weil der andere schafft es auch so in die Richtung. Und dann finde ich, bewirkt es auch wieder was Positives.
Du bist jetzt innerhalb von wenigen Wochen supported und ein unsupported Rennen gefahren. Wenn man das jetzt so den ganz direkten Vergleich hat innerhalb von so kurzer Zeit. Was sind so die ganz großen, prägnanten Unterschiede?
Ja, beim Unsupported halt sicher, dass man so komplett auf sich allein gestellt ist und das irgendwie schon auch was Cooles ist. Ich finde gerade in der Nacht, wenn man da so in der Natur unterwegs ist und eine klare Nacht hat, Sterne, Mond, einfach so diese Ruhe ganz für sich allein genießen kann und auch so dieses Gefühl, dass wenn jetzt was nicht Planbares passiert, dass man einfach für sich selber verantwortlich ist und selber Lösung finden muss und also mit Erfahrung lernt, dass man einfach für alles immer irgendwie eine Lösung finden kann, dass das einfach schon was Cooles ist, was man sich dann aus dem mitnehmen kann. Beim Supported finde ich das Besondere einfach so, dass diese ganzen Erlebnisse so mit dem Team zum Teilen und sie mit dem Team zu freuen und in schwierige Phasen mit dem Team umeinander zu blödeln und vielleicht einmal einen Arschtritt zum kriegen oder sie halt mal auch mal jammern können, das hört einem zu, was beim Unsupport nicht der Fall ist. Aber so einfach auch so diese schönen Erlebnisse, finde ich, das ist das Coolste, wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, der Sonnenaufgang ist und man kann ins Mikro reinschreien, hey, schaut euch das mal an, und man merkt, dass die anderen einfach genauso dabei sind wie man selber und sie auch genauso freuen, und ja, das finde ich was ganz was Besonderes beim Supported.
Jetzt hast du gerade jeweils die schönen Dinge erzählt von den unterschiedlichen Disziplinen. Gibt es etwas, was dabei Supported, Unsupported überhaupt nicht taugt? Also was du denkst, boah, jetzt hätte ich gern mein Team einmal weg, weil jetzt wäre ich gerne allein, oder jetzt brauche ich die gerade wen. Also so die vielleicht unangenehmen Seiten von der jeweiligen Kategorie.
Ja, ich würde sagen, beim Unsupported vielleicht dass man manchmal diesen Push nicht hat, weiterzufahren, wenn, also gerade am Schluss dann einmal eine unnötige Pause zu viel zu machen, wo man das Gefühl hat, man braucht jetzt unbedingt eine Pause, die einem aber eigentlich gar nichts bringt, weil diese paar Minuten stehen bleiben und kurz niedersetzen, das bringt in Wirklichkeit eigentlich nichts. Das ist zumindest was, also wahrscheinlich ist das was mit Erfahrung dann auch anders wird, aber mit dem ich noch ein bisschen kämpfe, also so diese Disziplin zum Schluss zu halten. Beim Supported? Ja, vielleicht auch so, dass man manchmal, also ich halte mich manchmal selber nicht aus, wenn ich gerade in einer Phase bin, was mir nicht so gut ist, geht. Und dann denke ich mir, boah, dass mich die anderen jetzt aushalten müssen, das zipft mir dann halt selber an.
Jetzt steht dir bevor, dass das Ra nach diesem unglaublichen Erfolg letztes Jahr, was ist die Erwartungshaltung für heuer? Was nimmst du dir vor?
Ja, ich versuche das nicht so viel zu vergleichen mit dem Vorjahr, wobei das natürlich schwer ist, aber so wie ich vorher gesagt habe, beim Run war dann auch irgendwie von mir selber aus, aber auch von außen so eine große Erwartungshaltung da, und das hat mich echt nervös gemacht, und das möchte ich beim Ra gern so gut es geht vermeiden, weil ich es einfach nicht so fein finde, und da arbeite ich momentan auch viel dran, das einfach für mich komplett neu zu definieren, dass ich eben ohne zu viel das irgendwie immer mit dem Vorjahr zu vergleichen da einstarten kann. Und ich meine, im Vorjahr ist es einfach super grand auf der einen Seite, und auf der anderen Seite waren schon auch viele Themen, was man nur verbessern kann. Und ja, an dem ja, da habe ich einfach ein paar Strategien und hoffe, dass ich das so umsetzen kann und dass das so aufgeht, und ja, werde einfach versuchen, wieder mein Bestes zu geben.
Ja, wir werden das jedenfalls verfolgen, wie du dich schlägst, was man halt von außen sieht, wie sehr du deine selbstdefinierten Ziele erreichen kannst oder nicht, das weiß dann eh nur du selber. Wird jedenfalls sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht ganz kurz, hast du darüber hinaus auch schon einen Plan, oder ist jetzt einmal das Radar Endpunkt und dann schaust weiter, oder hast du schon die nächsten 3 Saisons schon durchgeplant?
Ja, was die, tut mir immer schwer, generell was im Voraus zu planen. Am liebsten planen ist einfach noch Gefühl, aber Rennen, das man sicher sehr lange im Voraus planen muss, ist das Race Across America, und das ist schon irgendwie so mein großer Traum oder großes Ziel für, ja, wenn es sich ausgeht, nächstes Jahr, also das ist jetzt auch abhängig von der Finanzierung. Aber ich habe es auch mega inspirierend gefunden, heuer zuzuschauen, Philipp und Kurt und Lukas, die da heuer ja dabei waren und so mega Leistungen gebracht haben. Und das motiviert dann schon auch nochmal mehr, finde ich. Und ja, das mal fahren zu können, war schon richtig, richtig cool.
Ich hätte mir jetzt erwartet, dass du so total Typ Excel-Datei und 3-Jahres-Plan bist. Wenn du da so Handystecker und so Dinge einen Tag vorm Rennen kaufst. Aber ja, gewisse Dinge brauchen dann ein bisschen schon mehr Vorlaufzeit. Und hättest du da zum Beispiel eine Deadline, dass du sagst, wenn du das bis, keine Ahnung, Ende des Jahres oder so oder bis Ende Februar nicht hundertprozentig fixiert hast, dann machst du es anderes?
Ja, ich würde schon sagen, davor sogar. Also eher so Richtung September, Oktober gedacht, weil dann müsste die Finanzierung schon so weit stehen, dass ich sagen könnte, dass ich den erstens mal den Leuten fix auch zu oder absagen könnte, dass die sich das auch einteilen können auch mit Urlaub und auch die ganzen organisatorischen Themen mit Flügen und Mietwagen und diese ganzen Sachen, dass man das frühzeitig reservieren kann.
Du brauchst zumindest keine Ersatzakkus fürs Licht, fürs beim Ram fährst.
Sofort.
Wirst du auch beim Race Around Austria nicht brauchen. Das ist schon eine coole Sache, wenn du ein Begleitfahrzeug hast, das auf dich aufpasst und dir den Weg leuchtet und immer für dich da ist, auch wenn es manchmal eine schlechte Laune ertragen. Aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich mehr ein schlechtes Gewissen, dass jetzt du irgendjemand auf die Nerven gehst. Ich glaube, niemand, der da mit dabei ist, das kann der Flo sicher sagen, ist böse, oder? Wenn der oder die da vorne am Radler mal eine schlechte Phase hat.
Nein, glaube ich nicht. Nein. Und es klingt auch so, du hast ja schon sehr lang das Team benannt, dass ihr gut eingespritzt habt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut bei euch.
Fragen wir es dann nach dem Rad nochmal.
Nein, aber sehr, sehr cool. Und mir taugt es auch immer, wenn jemand so große Ziele auch so klar und offen ausspricht und das nicht irgendwie versucht geheim zu halten. Finde ich sehr, sehr cool. Wir wünschen dir natürlich alles Gute fürs RA und dann natürlich auch in weiterer Folge und werden das natürlich ganz genau beobachten und hoffentlich sehen wir dich 26 in Oceanside. Das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Dann müssen wir schon wieder ein Ram-Special machen, Flo. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ich find's halt extrem cool, dass du dir selber immer so treu bleibst und dass du jetzt nicht von außen irgendwie Druck machen lässt oder so, weil wenn jetzt dann halt die Medien mehr berichten und wenn Sponsoren Interesse haben, kann das schon passieren, dass man da irgendwie, ja, sie selber einredet, man muss jetzt irgendwas tun, damit es denen irgendwie, um denen das recht zu machen oder so. Und das, glaube ich, kann auch sich in eine Richtung entwickeln, die dann unangenehm wird oder so. Und deswegen, also mir taugt es extrem, wie du dir selber treu bleibst und dass du nicht nur alles nur sich bei dir um Radlfahren trat, dass du da mal eine Reise machst oder eine Radreise. Und ich glaube, so eine Balance ist ganz wichtig. Und ich glaube, das sieht man, warum es bei dir, wenn man jetzt von außen das sieht, so gut läuft.
Ja, es ist schwierig, gell? Also ich finde, sie dann auch wirklich so die Zeit immer wieder zum Nehmen und auch einzufühlen und sie bewusst zu werden, was ist jetzt eigentlich noch genau das, was ich selber will und was ist jetzt das, was ich vielleicht von außen noch übernehme. Das ist ja oft einmal gar nicht so leicht zum Unterscheiden, wenn man mit Leuten zum Tun hat und viele Leute, die halt auch unterschiedliche Philosophien haben, die ja vielleicht für andere super funktionieren, aber für uns selber nicht, oder? Ich glaube, das war so ein bisschen mein größtes Learning aus der letzten Saison, dass man da einfach immer wieder so ein bisschen zu sich selber zurückkommen muss und schauen muss, was ist eigentlich noch das, was man selber so möchte.
Auf jeden Fall alles Gute und hoffentlich ganz viel Interesse für dein Vibe-Cycling, für deine Camps und ganz viel Anmeldungen. Das wünschen wir dir wirklich von Herzen.
Ja, und danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich sag danke und euch schon mal alles Gute fürs DCR. Das werde ich auch ganz fest verfolgen und Daumen drücken.
Danke.
Vielleicht sehen wir uns in St. Georgen beim Race Around Austria. Ich hab echt wieder mal unbedingt vor, dort einfach zu Besuch zu kommen, weil es so eine gute Stimmung hat jedes Jahr, wenn man sieht, wie die Leute ins Ziel kommen und Publikum, und es ist echt ein Wahnsinn. Also ich hab fest vor, dort einen Sprung vorbeizuschauen und würde mich sehr freuen. Vielleicht sehen wir uns dort. Vielleicht darf ich dir gratulieren, wenn es gut läuft. Das wäre schön.
Ja, war cool, wenn wir uns sehen. Voll.
Podcast-Werkstatt.